Heute möchte ich mit euch so im Rückblick auf Ostern mal darüber sprechen, was so auf uns zukommt. Was ist denn so das nächste größere Ereignis, was uns als Christen treffen wird? Was meint ihr? Ja, nicht ganz. Auferstehung ist schon ganz gut, ja? Vorher kommt noch etwas. Direkt davor. Pfingsten hatten wir schon. Ihr seid bei den Feiertagen. Nein, das meine ich nicht. Nein, ich meine die Entrückung. Das ist eigentlich das große Ereignis, auf das wir Christen warten. Dass wir entrückt werden oder zu ihm hin entrückt. Das ist das, was passieren wird. Und das hat Jesus den Gläubigen versprochen, dass er zurückkehren wird. Es gibt ja so zwei Dinge, die wir beachten müssen. Es gibt einmal die Wiederkunft Jesu, wo er richtig körperlich hier auf der Erde erscheint und dann sein neues Reich, das tausendjährige Reich, herstellen wird. Aber vorher wird er die Gläubigen, also seine Kinder, zu sich entrücken. Das ist das, worauf wir Christen warten. Das ist sozusagen gewissermaßen das Ende der Zeit der Gemeinde. Danach wird es Gemeinde so in unserem Sinn nicht mehr geben. Es wird zwar hier auf der Erde noch Gläubige geben, aber die haben eine ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Bedingung, mit der sie leben. Dort geht es eben mehr um Durchhalten, dabei bleiben, vielleicht sogar ein Märtyrertod sterben und solche Dinge mehr. Also die Zeit der Gemeinde endet eigentlich mit der Entrückung. Aber damit ihr mir auch glaubt, lese ich euch ein paar Bibelstellen. Johannes 14, 1 bis 3. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus möchte uns mit diesen Worten trösten. Also das, was wir hier auf der Erde erleben, ist nicht das Ende oder ist auch nicht irgendwie eine, alles, was wir erleben, sondern wir haben ein Ziel und das Ziel eines Christen ist der Himmel. Das dürfen wir nie vergessen. Dann werden manche Dinge, die wir hier auf der Erde erleben, in einem ganz anderen Licht erscheinen. Weil alles das, was wir hier auf der Erde erleben, ist nur vorübergehend. Also das Haus, was du dir vielleicht unter großen Mühen und Schmerzen erarbeitet hast, irgendwann musst du es aufgeben. Es ist vorübergehend. Deine Familie, deine Arbeitsstelle, ja, ich möchte mal fast sagen, deine ganze Schulbildung, die du investiert hast, um gut und mehr Geld zu verdienen, all das ist vorübergehend oder vergänglich. Es ist nicht das, was du einmal mitnimmst, sondern im Christlichen zählen ganz andere Dinge. Und wenn ihr euer Herz fragt, dann merkt ihr, es muss doch noch mehr geben. Man hat doch diese innere Sehnsucht nach einem Ort. Und das, was uns erwartet, ist eigentlich unsere Heimat. Wir wollen dahin, wo Jesus ist. Das ist unser Platz. Das ist unsere Heimat. Das ist das, wo wir eigentlich hingehören. Diese Stelle, die ich euch jetzt gelesen habe, gibt natürlich nur einen kurzen Hinweis auf das, was passieren wird. Es gibt ja noch mehr. Es gibt zum Beispiel im 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18 einen ganz kleinen Hinweis, wie das vor sich gehen wird. Da sagt Paulus: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also die, die schon gestorben sind, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Das heißt jetzt mit meinen Worten mal ausgedrückt, die, die jetzt gestorben sind, die Gläubigen, die gestorben sind, die werden nicht einfach verschwinden oder weg sein, so nach dem Motto, die haben halt Pech gehabt, die haben die Entrückung nicht erlebt, sondern die sind in einem, ich möchte es mal so sagen, Vorzustand der Entrückung. Sie sind zwar körperlos, aber sie sind bei Gott. Sie sind dort bei ihm gut aufgehoben. Und so ist es, dass wir glauben, dass Jesus ja auferstanden ist. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann wird er seine Leute, die auch in die Auferstehung hineinführen. Er lebt und er wird wieder zurückkommen, damit wir bei ihm sind. Und die Toten haben die gleiche Hoffnung wie die, die noch leben. Also wir sind ihnen nicht voraus, weil wir noch leben, sondern die Toten werden eigentlich zuerst auferstehen. Denn Vers 16 geht es weiter. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also es wird ein Ereignis passieren. Jesus selbst wird aus dem Himmel kommen und es wird eine Posaune geben. Die Posaune ist so ein militärischer Ruf der damaligen Militärleute, die versucht haben, damit die Soldaten zu rufen, also sie in den Krieg zu rufen sozusagen. Und die Stimme des Erzengels, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so diese militärische Hierarchie gesehen habt. Wenn jetzt zum Beispiel der Captain sagt, hiss die Segel, dann gab es immer noch so einen ersten Offizier, der hat das dann wiederholt. Ja? Der Captains Stimme sollte ja so ein bisschen geschont werden und der hat dann die Mannschaft angestachelt und hat gesagt, los Leute, jetzt aber mal zackig, jetzt müssen die Segel gesetzt werden. Ja, so der zweite Mann. Und das ist hier die Stimme des Erzengels. Er wiederholt sozusagen das, was Gott oder was Jesus hier befohlen hat. Jetzt geht es los. Jetzt werden wir unsere Leute holen. Die Stimme löst es also aus. Und die Toten stehen auf, die mit Jesus gelebt haben, an ihm geglaubt haben. Dann geht es weiter mit Vers 17. Danach werden die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. So werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Die lebenden Gläubigen werden jetzt entrückt werden. Entrückung ist vielleicht so ein etwas komisches Wort. Man könnte sich das vielleicht so vorstellen wie beamen oder von mir aus auch wie fliegen. So streckt eure Faust aus und dann geht's ab. Nein, das ist halt ein Prozess, den ich jetzt auch nicht erklären kann, der auch nicht näher beschrieben wird. Aber es wird so schnell sein, wie du blinzelst. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden oder Millisekunden das Auge braucht, um einmal zu und wieder aufzugehen, aber es wird unglaublich schnell sein. Es wird also in einem Augenblick sein, wo wir zu ihm hin entrückt werden. Und das wird jeden Gläubigen geschehen. Da gibt es keine Abstufung. Ja? Also wenn du vorher als gläubiger Mensch gestorben bist, dann gibt es keinen Unterschied zu dem, der lebt. Manche Christen, das hatte ich so im Laufe der Jahre mal gemerkt, haben mehr Angst vor der Entrückung als vor dem Tod. Warum auch immer, da gibt es aber keinen Unterschied. Wir sind also, wenn wir in Christus als Gläubige sterben, gleich. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Genau das wird passieren. Wenn wir mit ihm leben und mit ihm zusammen sind, dann werden wir auch entrückt werden. Also die Bedingung ist die gleiche. Habt da keine Angst davor, dass ihr dann vielleicht mal hier zur Gemeinde kommt eines Tages und keiner ist da. Mein Schwager hat das mal erlebt, der war auf dem theologischen Seminar Berühr und die hatten einen Ausflug und er hat das nicht mitbekommen und kam von der Schule nach Hause und keiner war da. Das war der Schock seines Lebens. Er hat gesagt, er hat gedacht, die Entrückung, alle sind weg. Ich bin alleine hier zurückgeblieben. War zum Glück nur ein Ausflug, den sie gemacht haben. Ein Schulausflug. Also, wir werden dabei sein. Und glaubt mir, das werden wir nicht übersehen. Das können wir gar nicht übersehen. Dieses Ereignis ist so weltumspannend, dass es nicht heimlich irgendwo in einer Ecke oder irgendwo passiert, sondern das wird wie ein Blitz sein, der von einem Ort zum anderen leuchtet. Das wird jeder Mensch auf der Erde erleben, die, die gläubig sind oder die, die nicht gläubig sind. Und die, die zurückbleiben, werden es schwer haben, dieses Ereignis zu erklären, dass mit einmal sehr, sehr viele Menschen von der Erde verschwunden sind. Das ist ja auch eine große Sache dann. Und dann werden wir untrennbar mit ihm zusammen sein. Dann gibt es kein Gericht mehr, dann gibt es keine Verurteilung mehr, dann sind wir bei ihm. Das Einzige, was wir noch erleben, ist ein Preisgericht. Also das, was du für Gott gemacht hast hier auf der Erde, das wird natürlich belohnt werden. Wenn du viel für ihn getan hast, kriegst du als Belohnung eine etwas größere Krone oder eine etwas bessere Suite. Ich weiß es nicht, woran die Belohnung besteht, aber es wird dort ein Preisgericht geben und das Preisgericht wird dann am Ende der Zeit sein. Und wenn wir entrückt werden, passiert nicht nur, dass wir, ja, ich möchte mal sagen, vergeistlicht werden, also wir werden dann nicht zu Geistern, sondern wir bekommen gleichzeitig einen neuen Leib. Also richtig Stoffliches. Ja? Der Leib wird natürlich anders sein als unser jetziger Leib, aber wir werden es erleben, dass wir dort einen neuen Leib bekommen. Das hat einen Grund im 1. Korinther 15, 50 bis 58. Da lese ich euch mal den ersten Vers. Fleisch und Blut können nicht in das Himmelreich, also können das Himmelreich Gottes nicht ererben. Das ist halt so. Ich weiß nicht, ob ihr es selbst spürt oder ob ihr das mal so mitbekommen habt. Unser Leib ist der Vergänglichkeit unterworfen. Also wir werden immer älter. Ihr wisst, Haare werden grau. Bei den Frauen ist das ja gut. Die färben sich dann die Haare so ein bisschen. Aber unser Eins muss eben die Schande tragen, ja, oder die Weisheit besser. Fleisch und Blut können das also nicht ererben. Im 1. Mose 2, Vers 17 wird das ein bisschen besser beschrieben. Da steht, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du sterben. Das ist kein hohler Satz, sondern das ist Tatsache geworden. Wir sterben. Jeden Tag mehr, ja. Ich weiß nicht genau, wann der Körper ausgereift ist. Ich habe mal gehört, so mit 25 etwa. Und ab da geht es bergab. Ja? Ich weiß es nicht genau, aber es ist relativ schnell. Irgendwann hört das Wachstum auf und dann beginnt die Niederkunft. Irgendjemand sagte mal, die Gehirnzellen sterben jeden Tag. Wenn du ein bisschen mehr Alkohol trinkst, sterben sie etwas schneller, als wenn du keinen trinkst. Aber sie sterben trotzdem. Und irgendwann ist man alt. Irgendwann kommen die Falten und alles, das kommt. Also das ist so, wie es auch im 1. Mose 3, 12 bis 14 heißt. Wir sind aus Staub und werden wieder zu Staub werden. Sünde hat halt unseren Leib sündig gemacht und das heißt, er ist nicht restaurierbar. Also du kannst keine Creme, keine göttliche Creme kaufen oder irgendeine andere Methode, um deinen Leib wieder in Ordnung zu kriegen, der ist einfach nicht restaurierbar. Es geht nicht. Unser Leib kann nicht in den Himmel kommen. Das haut nicht hin. Und darum sagt Römer 8 ja auch, haltet euch der Sünde für tot, denn genau das ist passiert. Durch unsere Errettung sind wir der Sünde gestorben. Also unser Leib ist nicht erlösbar. Darum müssen wir uns verwandeln. Wir müssen etwas Neues bekommen. Gott ist nicht damit zufrieden, dass wir als Geister irgendwelche unbestimmte Sache dort in der Gegend rumspuken. Er möchte uns wieder einen Leib geben. Und er hat auch beschrieben, wie dieser Leib aussehen wird. jedenfalls so ganz grob. Paulus sagt das einmal so in 1. Korinther 15, 35 bis 49. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und was ist das für ein Leib, der kommen wird? Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du siehst, siehst du nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei vom Weizen oder von einem anderen Samenkorn. Gott aber gibt ihm ein Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs oder ein anderes der Vögel und ein anderes der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber anders ist der Glanz des himmlischen und anders der des irdischen. Ein anderer Glanz der der Sonne und ein anderer Glanz der des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Ihr merkt schon, Paulus vergleicht das mit dem natürlichen Samen. Du steckst ein olles Samenkorn, was nicht besonders gut aussieht, in die Erde und es entsteht eine wunderbare Pflanze daraus. Und so geht es dann auch weiter. Und so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel, damit meint er Jesus. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie die Himmlischen, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Damit ist so ein bisschen was ausgedrückt, wie dieser Leib sein wird. Also er wird sich grundsätzlich von dem unterscheiden, wie unser Leib hier ist. Grundsätzlich. Er hat, wie Paulus es ausdrückt, einen anderen Glanz. Hier haben wir einen irdischen Glanz, das heißt, das, was unser Leib ausdrückt, das ist das, was wir haben. Wir sind aus Materie, eigentlich von der Erde gemacht. Das ist das, was Gott gesagt hat. Wir bestehen aus Atomen, Molekülen, die es hier auf der Erde oder im ganzen Universum gibt. Wir sind halt natürlich. So ist unser Leib aufgebaut. Ja? Und das ist ja auch das, was die Wissenschaft erforscht und auch erklären kann, wie unser Leib funktioniert, wie er ist, wie die ganzen Zusammenhänge sind, dass wir Teil der Natur sind und so weiter und so weiter. All das beinhaltet ja das, was Gott gemacht hat. Er hat Erde genommen, heißt es ja in 1. Mose, und hat daraus den Menschen geformt. Das sind wir, das ist unser Body, das ist unser Leib. Aber dieser Leib ist eigentlich ein Samenkorn für das, was einmal werden soll. Und so muss dieser Leib sterben, er muss in die Erde. Das ist dieses Bild. Ja, er muss sterben in die Erde. Und auch die, die entrückt werden, werden ihren Leib verlieren. Sie werden ihn also innerhalb ein paar Hundertstel Sekunden, wie auch immer, ablegen und werden den neuen Leib anlegen. Also bei denen geschieht dasselbe, nur vielleicht wesentlich schneller als bei dem, der stirbt. Sie haben da den Vorteil, dass das nicht ganz so schmerzhaft vielleicht ist, wie das, was die, die sterben, erleben werden. Und das ist der Unterschied. Es war etwas Sterbliches, was gesät wird, und es wird etwas Unsterbliches dabei herauskommen. Also der neue Leib ist nicht mehr vergänglich, er ist unsterblich. Du wirst also da nicht mehr alt werden, du wirst nicht mehr schwach werden, du wirst nicht mehr diese ganzen Alterserscheinungen erleben. Wenn du hier vielleicht schlechte Augen hattest, kein Problem. Dort hast du super scharfe Augen. Ja. nicht nur schöne Augen, würde ich damit sagen, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gute Augen, mit denen du gut sehen kannst. Wenn du hier vielleicht irgendwo ein Handicap hast, dass du nicht gut laufen kannst oder andere Dinge hast, dort hast du es nicht mehr. Wenn du hier, entschuldige, wenn ich das mal so aussage, nicht zu den besonders Hübschesten zählst auf dieser Welt, ja, dort wirst du wunderschön sein. Alles das wird ganz anders sein. Also du wirst in Unvergänglichkeit oder Unvollkommenheit sehen und wirst Vollkommenheit ernten. Das ist das, was Paulus hier ausdrückt. Und es wird ein Herrlichkeitsleib sein. Ein Herrlichkeitsleib, das bedeutet, er ist ganz anderen, lass es mich mal so ausdrücken, ganz anderen physikalischen Bedingungen unterlegen, wie unser jetziger Leib. Wir sind dreidimensional. Wir begreifen noch so ein bisschen die vierte Dimension, die Zeit, aber da rasten bei einigen schon die Gehirnzellen aus. Viel mehr kriegen wir nicht hin. Manche Wissenschaftler vielleicht mathematisch, aber das ist sehr abstrakt. Das ist schwierig hinzubekommen mit den verschiedenen Dimensionen. Mehr geht nicht. Dort haben wir diese Begrenzung nicht mehr. Wir begreifen viel mehr und werden in viel höheren Dimensionen denken können, wie hier vielleicht. Ich stelle mir das so vor, dass das, was Jesus uns so ein bisschen nach der Auferstehung gezeigt hat, dass er mit einmal mitten im Zimmer stand zum Beispiel, ja, ohne dass er durch die Tür gekommen ist, bedeutet doch, dass er in irgendeiner höheren Dimension mit einmal einen Schritt gemacht hat und dann stand er hier in der dritten Dimension halt mitten im Zimmer. Also er war mit einmal da. Keine Begrenzung mehr der Entfernung, meine ich damit. Also du kannst, wenn du denkst, ich will jetzt mal auf dem Mond sein, bumm, bist du auf dem Mond. Oder wenn du denkst, ich will bei Tante Emma mal zu Besuch kommen, bums, bist du da. Ja, so schnell. Autos, Flugzeuge, alles unsinnig, brauchen wir nicht mehr. Gibt es da nicht mehr, vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach da, dass wir keine Hilfsmittel mehr brauchen, um bestimmte Dinge tun zu können. Was da noch mit zusammenhängt, kann ich euch nicht genau sagen. Aber lasst eure Fantasie mal spielen. Es gibt dort keine Begrenzung mehr. Ihr werdet auch nicht mehr irgendein zeitliches Limit haben, dass ihr denkt, das muss ich in dieser und jener Zeit schaffen. Ihr habt alle Zeit der Welt, weil es keine mehr gibt. Ja. Ihr könnt das in der Geschwindigkeit tun und machen, wie ihr wollt. Eine herrliche Sache, oder? Essen wird es trotzdem geben, habe ich mir so sagen lassen, weil es gibt ja das große Abendmahl des Lammes. Also irgendwas zu essen wird es dort auch geben, was mich sehr freut. Ich esse nämlich sehr gerne. Und andere Dinge werden noch mehr sein. Und dieser Leib wird von der mächtigsten Kraft, die es im Universum gibt, ja, wie soll ich sagen, gespeist. Sie beinhaltet es. Das ist die Auferstehungskraft. Es gibt keine größere Kraft im Universum, einen Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Eine größere Kraft gibt es nicht. Vergesst dabei die Atomkraft oder sonstige Kräfte. Diese Kraft, die Leben schaffen kann, das ist die größte. Und diese Kraft wird in euch wohnen, so wie sie jetzt schon ein Stück in uns wohnt. Also, wir werden alles können. Wir werden wirklich alles können. Ja, wenn ihr hier gerne Sport macht, dort werdet ihr in Leistungsgrenzen hervorstoßen, die ich mir kaum vorstellen kann. Kein Problem. So viel Kraft wird da drin sein. Und dieser Leib wird ein geistlicher Leib sein. Was ich damit meine ist, hier haben wir oft diese Diskrepanz zwischen dem, was wir gerne wollen und dem, was wir dann tun. Kennt ihr das? Man weiß zwar, was gut und richtig ist und was wir eigentlich tun hätten sollen, müssen, können, dürfen, aber komischerweise machen wir das nicht. Wir machen es einfach nicht. Wir tun irgendwelche Dinge, die nicht gut sind für uns. Und das tun wir nicht so sehr bewusst, sondern wir werden immer so von unserem Leib da so hingedrückt. Ne? Kennt ihr das? So dieses innere Verlangen, oh, geht ja schon morgens los, lass mal, die 5 Minuten muss ich noch im Bett zubringen und dann nochmal 5 Minuten und dann nochmal und dann kommt die große Hektik, bis man dann so Kaffee und Zähneputzen gleichzeitig machen muss und so solche Sachen, weil man einfach keine Zeit mehr hat. Man hat so den inneren Schweinehund, haben wir früher immer gelernt, ne? Der einen immer in eine andere Richtung zieht. Nach Luther kann der ja schwimmen, deswegen ist das schwierig, mit ihm klarzukommen. Dort gibt es den nicht mehr. Du bist eine Einheit. Also das, was du innerlich an, ja, wie soll ich sagen, an Antriebe hast und das, was gut ist, ist überein, es stimmt. Also das ist dann wieder eine Einheit, in der wir leben. So wie es eigentlich bei Adam und Eva gewesen sein sollte. Wir sind also geistlich und wir brauchen uns dabei nicht anstrengen, so wie jetzt vielleicht manches Mal, sondern es ist einfach der natürliche Ausfluss unseres Lebens. Wir sind dann so, ja. Da gibt es keinen Widerstreit in uns, der uns da manchmal hinzieht zu den Sachen, die anscheinend schöner oder besser sind. Und es ist ein himmlischer Leib. Das heißt, wenn du in den Himmel gehen möchtest, dann ist das nur ein Gedanke. Jetzt ist das ja so eine geistliche Dimension, in dem wir körperlich gar nicht da sein können. Wir können uns das durch unseren Glauben zwar ein Stück öffnen, den Himmel, zum Beispiel im Lobpreis oder im Gebet, dass wir diese himmlische Dimension so ein Stück erleben. Dort ist es Realität. Du gehst zu Gott und wirst ihn sehen. Du gehst zu Jesus und wirst ihn sehen. Es ist da. Ob du hier auf der Erde beziehungsweise dann auf der neuen Erde lebst oder ob du dann in den Himmel kommst, das ist eine Dimension. Du bist ein himmlisches Wesen geworden. Und das Schönste an diesem Leib ist, er wird nicht mehr sterben. All das, was uns hier im Leben ängstigt, ist doch eigentlich im Grunde genommen der Gedanke, dass wir einmal sterben werden. Aus dieser Grundangst kommen doch eigentlich alle anderen Ängste auch ein Stück. Ja. Dort gibt es diese Angst nicht mehr. Du wirst nicht mehr sterben. Du wirst nicht mehr dieses Erlebnis haben, dass alles vorbei ist. Es ist nicht so, dass dieser Leib uns in irgendeiner Weise unter Druck setzt oder ängstigt. Dort gibt es diese Dinge nicht mehr. Und wenn ihr dann mal so daran denkt, vielleicht habt ihr ja mal schon versucht, so die Offenbarung zu lesen, ist ein etwas schwieriges Buch, aber so diese Bilder von neuen Jerusalem, von der neuen Erde, die sind schon sehr fantastisch. Dort wird es herrlich werden. Also nicht nur goldene Straßen und solche kitschigen Sachen, sondern eine Umgebung, die wirklich auf uns abgestimmt ist. Die passt. Dort gibt es zum Beispiel auch keine Allergie. Finde ich auch eine sehr tolle Sache. Die quält mich doch immer im Frühjahr sehr. Keine Allergie, alles wird gut. Also, Jesus hat uns das versprochen. Er wird wiederkommen und wird sein Reich aufbauen. Und das Erste, was passiert ist, er wird seine Gemeinde zu sich holen in der Entrückung. Ich finde das nicht nur als Hoffnung wichtig, sondern ich finde diese Sache auch wichtig, dass wir begreifen, das ist das Ereignis, was auf uns zukommt. Ich kann euch nicht sagen, wann es kommt. Es ist doch völlig unsinnig, weil Jesus selbst gesagt hat, dass das nicht errechenbar ist, sondern das weiß nur Gott allein. Ja? Also alle Versuche, da irgendwelche Berechnungen anzustellen, was erst passieren muss und dann haben wir noch 5 Tage Zeit, bis wir dann entrückt werden, das könnt ihr alles in die Tonne klopfen. Das ist alles nicht das, was die Bibel uns über die Entrückung sagt. Also die Entrückung ist variabel. Sie kann heute sein, sie kann aber auch erst in 2000 Jahren sein. Kann ich euch nicht sagen. Aber sie wird passieren. Sie wird passieren. Und das sollte uns eine innere Festigkeit geben. Denn es ist ganz, ganz wichtig, in der nächsten Zeit daran festzuhalten, was wirklich passieren wird. Wir werden eine Zeit erleben, wo Menschen auftreten werden und sie werden sagen, ich bin Jesus. Ja? Ich bin der Messias. Kommt alle zu mir. Die werden Wunder und Zeichen machen. Also das wird nicht eine Spinnerei sein, sondern da wird wirklich was passieren. Da werden Menschen gesund werden und außergewöhnliche Dinge passieren. Aber lasst euch nicht verführen. Denn diese Leute sind nicht Jesus. Jesus wird so nicht wiederkommen. Er wird nicht sichtbar hier auf der Erde rumlaufen, wo dann jemand zu dir kommt, ey, komm mal mit, ich habe da jemanden kennengelernt, der ist ein Prophet, der ist der Messias, guck ihn dir mal an. Nein, so wird Jesus so nicht wiederkommen. Jesus wird seinen Fuß nicht auf diese Erde setzen vor der Entrückung. Das wird nicht passieren, sondern er wird in den Wolken sein und wird die Seinen zu sich ziehen. Das solltet ihr euch merken, weil das ganz wichtig ist. Es wird eine Zeit kommen, und es war ja auch schon etwas, wenn ihr an die großen Leute denkt, die uns verführt haben, Karl der Große, keine Ahnung, Mussolini vielleicht oder auch Hitler, die so einen Messias-Anspruch hatten und wo viele Christen drauf reingefallen sind. So wird es nicht passieren. So wird es nicht passieren, sondern es wird wirklich so sein, dass ein Zeichen am Himmel entstehen wird und dann werden wir zu ihm entrückt werden. Das ist das Ereignis, auf das ihr warten solltet. Alles andere ist unwichtig. Alles andere ist falsch. Ja. Selbst wenn irgendein super Prophet auftritt und sagt, hier, so und so läuft das, das ist falsch. Das Einzige, was zählt, ist, dass Jesus uns zu sich holen wird. Und das ist eine Erkenntnis, die uns dahin bringt, andere Messiasse als Lügner zu entlarven. Und das möchte ich euch ganz fest ans Herz legen. Denn hier auf der Erde wird es kein Friedensreich geben vor der Entrückung. Ja? Keiner wird hier auf der Erde ein Friedensreich aufbauen. Ich habe in der Kirchengeschichte gelernt, dass es in Deutschland Bestrebungen gab im Mittelalter, dass dort in bestimmten Städten so eine Art Gottesstaat aufgebaut werden sollte und. Das ist ganz, ganz schrecklich in die Hose gegangen, weil diese Leute, ja, wie soll ich sagen, dann andere verfolgt haben, die nicht gläubig waren und. Also eine ganz, ganz schreckliche Sache. Warum ist das passiert? Weil die Leute geglaubt haben, dass der Messias kommt und ein Friedensreich aufbaut. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Es wird kein, wie auch immer, strahlende Persönlichkeit kommen und hier auf der Erde ein irdisches Friedensreich aufbauen. All das geht in Richtung Antichrist. Der wird das versuchen. Der wird so ein Reich aufbauen. Und er wird sehr viel Erfolg dabei haben. Also haltet euch bitte davon fern. Denn ich möchte es mal so ausdrücken, was passieren wird, ist, die Entrückung wird kommen, die Menschen, die Gläubigen werden zu ihm entrückt werden, alle anderen Menschen bleiben hier auf der Erde. Wie viel Zeit zwischen der Entrückung und dann der wirklichen Jesu-Wiederkunft passiert, weiß ich nicht, aber es wird eine relativ kurze Zeit sein. Dann wird die Zeit sein, entweder vor der Entrückung, mitten in der Entrückung, vor der Trübsal, mitten in der Trübsal oder nach der Trübsal. Ich weiß es nicht genau, da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Aber die Trübsalzeit, die wird hauptsächlich die Menschen treffen, die nicht an Jesus glauben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und dann, nach der Trübsalzeit, die wird sehr kurz sein, 7,5 Jahre, wird dann das 1000-jährige Reich auferstehen. Dann kommt Jesus wieder und er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und er wird sich teilen. Und dort wird er die Armee des Antichristen vernichten. Aber das ist nach der Entrückung. Ja, kommt nicht durcheinander. Nach der Entrückung erst. Also, dieses ist ganz wichtig zu merken, die groben Ereignisse, was alles passieren wird vorher, ob Israel wieder ein Gottesstaat wird und, das ist alles sehr, sehr wichtig auch zu beachten und zu sehen, weil es uns näher bringt an diesen Zeitpunkt. Aber wann genau, kann keiner sagen. Israel ist ja schon seit 59, soweit ich weiß, oder 49 ein eigener Staat wieder dort in Palästina. Das war ja schon so ein Riesenereignis, wo dann die Christen gedacht haben, gleich wird es passieren, gleich wird Jesus wiederkommen. Es ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein paar Jährchen her, Also wir können da keine Zeitpunkte geben. Aber haltet das fest. Es ist ganz wichtig zu wissen, was auf uns zukommt, ist die Entrückung. Das ist der nächste große Punkt. Und wenn ihr das festhaltet in eurem Herzen, dann kann kommen, wer will. Niemand wird euch dann mehr verführen. Also schaut nicht auf äußere Umstände, ob das so ein super frommer Mensch ist, der euch da irgendwas erzählen möchte, der das so fromm ausdrücken kann, oder ob das jemand ist, der Wunder und Zeichen vollbringen kann. Auch kein Kriterium. Es ist wirklich so, wenn Jesus kommt, wird er die Seinen holen. Das ist der Punkt. Und er wird nicht auf diese Erde kommen. Er wird in den Wolken über uns sein, als ein Riesenzeichen, wie ein Blitz, und wird die Seinen zu sich holen. Und daran können wir festhalten. Das soll uns trösten. Also, Entrückung ist eigentlich eine sehr tolle Sache. Ich weiß nicht, ob ich sie erlebe. Wünschen tue ich es mir schon. Und je mehr oder je älter ich werde, desto eher denke ich, naja, dann brauche ich wenigstens nicht sterben. Ja. Das hängt dann natürlich hinter dran. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf den Tod miterlebt. So schlimm war es auch nicht, möchte ich mal so sagen. Also so viel Angst brauchen wir davor nicht haben. Trotzdem ist es eine Sache, die natürlich für uns ungewöhnlich ist. Aber die Entrückung ist natürlich etwas ganz anderes. Das hat Jesus uns versprochen. Es gibt so ein schönes Bild für diesen Satz, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Das ist so das Gleiche, was so ein Bräutigam in Israel seiner Braut versprochen hat. Wenn ein Bräutigam da war, der hat dann den Brautpreis bezahlt, es wurde erst verhandelt und so weiter und so fort. Und dann hat er zu seiner Braut gesagt, ich ziehe hin und bereite uns eine Wohnung. Und dann ist er losmarschiert, so wie Jesus jetzt, und hat ein Haus gebaut oder ein Zimmer oder was auch immer. Auf jeden Fall, er hat sich um ein Nest gekümmert. Und dann hat der Bräutigam, das war so ein bisschen so eine fiese Sitte in Israel, gesagt, den Zeitpunkt, wann ich wiederkomme, den nenne ich nicht. Ja? Und so musste die Braut in stiller Erwartung oder wie auch immer darauf hoffen, dass der Bräutigam dann kam, wenn sie bereit war. Ja? Das war so eine Tradition in Israel. Und dann hat sie Brautjungfern gehabt, die hatten Öl in den Lampen. Und dieses Öl diente dazu, wenn der Bräutigam kommt, bereit zu sein und dann mit dem ganzen Tross hin. Und die Bräutigam, wie heißt das, die Mehrzahl von Bräutigam, keine Ahnung, die haben halt sich einen Spaß draus gemacht und sind dann meistens ziemlich spät abends oder in der Nacht gekommen. Und dann kamen sie und dann wurde, wenn die das gesehen haben, laut geschrien, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. So nach dem Motto, Ruf der Posaune, ja. Und dann hat er seine Braut geholt und dann ist er mit ihnen dort lauthals schreiend und auch mit viel Tara zu der Wohnung hin und hat sie dort in die Wohnung geführt. Und dort haben sie dann die Hochzeitsnacht zusammen verbracht. Und nachdem das erledigt war, haben sie mindestens 7 Tage lang gefeiert. Ja, das war also schon so etwa das. Damit ihr wisst, warum das so mit diesen Brautjungfern und diesen ganzen Dingen dort in der Bibel stand, Jesus hat einfach ein ganz praktisches Beispiel benutzt, um zu erklären, ihr wisst nicht, wann ich komme. Ihr wisst es nicht. Ja? So wie der Bräutigam sich einen Spaß daraus gemacht hat, die Braut zu überraschen, so ist es auch für uns, dass wir es nicht wissen, wann er kommt. Aber wir sollen bereit sein. Und bereit sein bedeutet nicht, Angst irgendwo im Kämmerchen zu sitzen und zu denken, hoffentlich kommst du bald und ich bin bereit und sowas alles, sondern sein Herz Jesus zu geben und zu sagen, ich gehöre dir, du bist mein, ich bin dein, wir gehören zusammen. Das meint es damit, an ihn zu glauben und an ihm festzuhalten. Das ist damit gemeint. Und ich denke, wenn ihr diese kleinen Hinweise, die ich euch gegeben habe, einfach mal beachtet, so ganz grob. Ihr müsst euch noch nicht mal die Bibelstellen alle merken, aber eins müsst ihr euch merken. Die Entrückung, das ist das große Ereignis, auf das wir warten. Und wenn du vorher stirbst, auch kein Beinbruch, du bist dann sogar der Erstere, der dann zu ihm entrückt wird, aus dem Grab heraus zu ihm hin. Das ist doch auch toll. Und das wünsche ich uns, dass wir festhalten daran und sehen, wenn er wiederkommt, dann haben wir unsere Heimat erreicht, unser Zuhause, da, wo wir eigentlich hinwollen. Amen. Amen.